Heute zu Gast im Be Proud Podcast ist Philipp Zitzmann. Ich spreche mit dem Juniorchef des Baufachzentrums Zitzmann über seine Rolle im Unternehmen, warum er sich zuerst nicht für eine Ausbildung entschieden hat im eigenen Betrieb, warum er aber dennoch zurückkam und was sein Bild ist von der Zukunft des Baufachzentrums. Darüber hinaus spreche ich mit Philipp über sein Verständnis der Führungskultur, warum für ihn die Menschen im Unternehmen so wichtig sind und was er sich für die Zukunft privat, aber auch beruflich wünscht. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Podcast mit Philipp Zitzmann.
Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
Ja, guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen.
Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wir sitzen ja sehr früh am Morgen bei einem, sage ich mal, verschneit regnerischen Wetter in Cham. Vielleicht erzählst du uns ganz kurz, wo wir eigentlich sitzen.
Ja, so viel zum Thema Bayerischer Wald, verschneit, trifft es ganz gut. Wir sind jetzt bei uns hier im Büro, im Raum Schönblick. Interessante Geschichte, bei uns sind alle Besprechungsräume mit Namen versehen. Also wir haben den Aber, wir haben den Lamberg, wir haben den Schönblick und wir haben auch den Keitersberg. Und ganz neu dazugekommen, ist vielleicht noch nicht so ganz offiziell, aber von meinem Namen, also der Name, wo ich diesen Raum gegeben habe, ist Geißkopf.
Hast du einen neuen Raum hier irgendwo?
Ja.
Musst du aber zeigen, den kenne ich noch nicht.
Unten bezeichnen sie ihn als Moosraum.
Ah, okay, alles klar, okay. Ja, Philipp, vielleicht ganz kurz. Wir sind ja heute bei Zitzmann. Du bist Philipp Zitzmann, hat man schon gehört in der Anmoderation. Wer bist du eigentlich und was machst du?
Das ist immer eine sehr schöne Frage, wenn jemand sagt, wer ist Philipp Zitzmann? Also ich bin 29 Jahre, aktuell noch. Sage ich auch dazu. In ja, 9 Tagen heute beginnt dann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Da habe ich meinen 30. Geburtstag.
Kommt die 3 hinzu?
Ist die 3, ist immer so, ja, man denkt dann schon ein bisschen nach, was okay, die 3 ist doch eigentlich nur eine Zahl. Und ja, gut, man fühlt sich immer so alt, wie man ist.
Ja.
Oder ja, ich glaube, so sagt man es.
Ja, ja.
Und ja, wenn ich mich so selber beschreiben würde, dann würde ich mich wirklich so als klassischen Lausbuhr bezeichnen. Genoss eine sehr bodenständige Erziehung und würde mich als authentisch benennen.
Okay, wir kennen uns jetzt seit 5 Jahren.
Oh, ich glaube, damals, weiß ich noch, unser ersten Markentreffen, was wir gehabt haben, das war damals im alten Besprechungsraum, ja. Auch schon unter dem Namen Aber.
Ja.
Ich glaube, das sind ja 4-5 Jahre auf
jeden Fall. Ihr müsst auf jeden Fall sowas
ja,
sein.
Ja, Corona haben wir jetzt auch schon wieder 2 Jahre. Also ich denke, es ist auf jeden Fall längere Zeit.
Es müsste hinkommen. Wir haben uns damals kennengelernt im Rahmen eines gemeinsamen Projekts. Und da warst du damals wie lange schon im Unternehmen?
Ich glaube, das war kurz nachdem, dass ich auf Cham gekommen bin.
Aber das heißt praktisch, du hast die Ausbildung nicht im elterlichen Betrieb gemacht?
Nee, war für mich ja ganz wichtig, dass ich... sage ich mal, meinen Horizont erweitern und nicht im elterlichen Betrieb Ausbildung mache, weil ich der Meinung bin, da werden dir nicht diese Inhalte vermittelt, die du für deinen zukünftigen Lebensabschnitt oder Berufsweg brauchst.
Mhm. Das heißt, du warst wo zur Ausbildung?
Eigentlich ganz interessant. Typisch pur, würde ich wieder sagen. Keine Gedanken gemacht nach der Schule, was mache ich jetzt oder sonst irgendwas. Einfach so ein bisschen in den Tag gelebt, diese Einfachheit, was man nach der Schule so kennt und ja, dann mussten die Eltern doch ein bisschen aktiv werden und haben dann gesagt, ja, was willst du denn überhaupt machen, was willst du machen? Sag ich, ja, ich weiß es nicht. Letztendlich kam dann eine Option, das war Steuerfachangestellter. Gut, war jetzt nicht meine erste Wahl, muss ich ehrlich sagen, aber war auch eine schöne Zeit. Hab dann bei einer hiesigen Firma hier in Cham Steuerfachangestellter gelernt. Hab dann nach 2 Jahren festgestellt, okay, der Bereich, der liegt mir gar nicht. Hm. Alles mit Gesetzesverordnungen oder in Gesetzbücher Dinge hinterfragen und steuerlich begründen. Da habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Und das haben wir dann auch meine Lehrer in der Berufsschule nahegelegt. Ich soll doch einmal vielleicht auch eine alte...
umorientieren.
Ja. Und, kam dann... ganz unverhofft auf eine Möglichkeit, hier bei uns im Gebhard Holzzentrum meine Ausbildung fertig zu machen. Waren 1,5 Jahre als Bürokaufmann mit Schwerpunkt Vertriebstätigkeit. Und da habe ich festgestellt, das ist so mein Ding. Ich mag einfach Menschen und ich mag unter Menschen sein. Es muss immer ein bisschen was los sein. Und ja, da habe ich dann eigentlich schon so gemerkt, das liegt mir, der Umgang mit Menschen.
Und dann gingst du, oder wann hast du dich entschieden, dass du dann, weil du warst damals doch dann wahrscheinlich 22, 23, wo du entschieden hast, es geht dann doch wieder Richtung Zitzmann zurück, oder? Du warst dann in Regensburg?
Ja, also mit 21 bin ich dann auf Regensburg gegangen, habe dann quasi eine Weiterbildung gemacht über die IHK, den Wirtschaftsfachwirt, in Vollzeit. Habe dann danach die Möglichkeit gehabt, war wirklich ein Zufall, wir planten 2013 eine neue Niederlassung in Regensburg zu eröffnen. Und da meinte mein Vater, das wäre doch der ideale Einstieg mal für dich, auch mit der Firma so Berührungspunkte zu haben. Ich muss sagen, vor meiner Zeit, wo ich dann auf die IHK gegangen bin, nach der Ausbildung beim Gebhard Holz Zentrum, habe ich auch noch ein Jahr so ein Art Trainee-Programm bei OBI durchlaufen, weil ich schon immer so gestrickt war, ich will ja alles selber machen und wissen, von was dass ich auch rede. Und dafür gab es für mich, ja, ich habe mir einfach mal alles angeschaut. Ich wollte mir selber die Erfahrung und ein Bild davon machen, was die Leute eigentlich so täglich leisten. Und dann habe ich über zwei Tage mal so bei TÜV einen Staplerschein gemacht, habe dann ein halbes Jahr hinten auch in der Logistik bei uns gearbeitet, im OBI. War ganz interessant, weil OBI ja wirklich nach schulischen Inhalten vorgeht mit Verprobung, Warenannahme etc. Also sehr interessant. Habe dann auch noch die Möglichkeit gehabt, ein bisschen ins Marketing reinzuschnuppern. Und man muss sagen, okay, da merkt man schon nochmal einen Unterschied zum mittelständischen Unternehmen. Ja. Also so ein Konzern hat ganz andere Strukturen und auch Leute an der Hand, die haben alle wirklich, ja, so wie du, sehr kreativ und haben was am Kasten und wissen auch, von was sie reden. Also das ist wirklich sehr interessant gewesen. Ja, nach die Zeit dann in Regensburg, also nach der Weiterbildungszeit in Regensburg mit der Niederlassung, circa 4 Jahre war ich dann im Vertrieb tätig. War dann eine Herzensangelegenheit, muss ich wirklich sagen. Habe mich da sehr wohl gefühlt. Habe da wirklich meine Hörner abstößen können, Erfahrungen machen können, Fehler machen können, die sehr wichtig sind. Ich finde, Fehler gehören dazu. Und wenn man das Wort Fehler umdreht, sagt man immer Helfer. Und die Hälfte dabei eigentlich, das ist nicht nochmal passiert. Ja. In der Theorie ganz gut, aber Fehler sind menschlich.
Ja. Ja. Und wann war dann für dich, sag ich mal, der bewusste Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, es geht in den Familienbetrieb, weil du warst doch ziemlich jung dann bei der Entscheidung.
Ja, für mich stand eigentlich nie was anderes zur Debatte. Ich sage überspitzt, die Entscheidung ist bei mir schon in der Kinderwiege getroffen worden.
Okay. Wurde quasi abgenommen.
Ja, wenn ich so alte Firmenfotos anschaue von uns, letztes Mal habe ich erst wieder mit einer Mitarbeiterin geredet, die so sehr lange bei uns dabei ist und hat gesagt, Mensch Philipp, die Bilder, wenn sie, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich bin mit 6 schon vorne auf der Bühne gestanden. Mein Markenzeichen war immer die Krawatte, auch wenn die länger war wie mein ganzer Oberkörper. Aber die musste dabei sein, also da gab es keinen Weg dran vorbei. Ja. Und ich habe da gestern mit meinem Vater mal kurz drüber gesprochen und da bin ich immer voller Stolz zu ihm gekommen und habe gesagt, er muss mir doch bitte die Krawatte binden, weil es ist ja schließlich eine Firmenveranstaltung und es muss ja der Anlass dann passen. Okay. Und da gibt es auch ein Bild, da stehe ich in Früchtl, in Sand, ist das so ein Gasthof zwischen meinem Vater, meinem Opa und meinem Großonkel Michael. Und mittendrin stehe ich als kleiner Bub mit Krawatte. Also.
Da wurde es auch schon entschieden quasi.
Es wurde entschieden, ja. Und,
du bist dann heute die vierte Generation.
Vierte Generation,
ja. Genau. Das heißt, euch gibt es ja seit...
Also 1946 hat mein Urgroßvater Hans Zitzmann das Unternehmen gegründet. Damals nach dem Krieg mit ganz bescheidenen Verhältnissen. Bescheiden ist ja das Wort, was meinem Großvater sehr gut beschreibt. Ich durfte ihn leider nicht kennenlernen, weil 10 Tage bevor ich auf die Welt gekommen ist, ist er leider Gottes verstorben. Von Hören und Sagen sagen viele Außenstehende auch, dass ich diese Vertriebsgabe, wie man so schön sagt, von meinem Urgroßvater oder Großvater und Vater letztendlich übermittelt bekommen habe. Also diese ganz alten Kundschaften, da höre ich wirklich mal den Satz sehr oft, wo sie sagen, Mensch, du ähnelst deinen Großvater sehr oder deinen Urgroßvater, die wirklich noch gekannt haben.
Ist dann für dich, sage ich mal, der Name Zitzmann mit der Verantwortung, die ja irgendwann auf dich zukommt, die du heute auch schon teilweise trägst, ist es eher Fluch oder Segen? Also der Name Zitzmann ist ja vor allem, sage ich mal, bei uns jetzt im Bereich Kam, Bayerischer Wald, nördlicher Bayerischer Wald, ja, irgendwie doch ein Name. Ist das für dich Belastung oder ist es für dich eher Rückenwind?
Es gab in der Schulzeit, wenn ich mal ein bisschen ausholen darf, immer diese Situation, ja, du warst ein Firmenkind, du hattest es nie leicht, aber das hat mich nie so von dem Weg abgebracht. Also ich habe schon immer das Große und Ganze vor Augen gehabt und das ist ja das, wo ich mir wirklich treu bleibe. Wenn ich mir was im Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Diese halben Sachen gibt es nicht. Also entweder scheitere ich oder ich gewinne. Und ich würde jetzt sagen, für mich ist das eher Rückenwind und ich stehe voll dahinter. Allein deswegen schon, weil ich sage, mein Urgroßvater hat da was geschaffen mit einem enormen Weitblick für die kommenden Generationen. Man muss ja sagen, nach dem Krieg, mein Urgroßvater war ja auch dabei, allerdings nicht im aktiven Krieg, sondern der war Testpilot von der deutschen Luftwaffe und hat da natürlich auch seine Schicksalsschläge mitgemacht. Und der hat aber immer schon gesagt, weil er war ja viel in der Luft mit den Flugzeugen und ist dann über diese zerbombten Städte geflogen und hat gesagt, da wird es irgendwann mal Füllbedarf geben, wenn das vorbei ist. Und dann war das quasi so der Ursprung, dass mein Urgroßvater aus alten Kriegsfahrzeugen, LKW, das zusammengeschraubt hat und so quasi den ersten eigenen Firmen-LKW zusammengebaut hat.
Also eigentlich so beim Aufbau wirklich das typische Stein auf Stein.
Ja, Stein auf Stein, das war einmal unser Slogan von A bis Z oder mehr Sand und dicke Steine. Wir haben ja mittlerweile viele Slogans auch hinter uns. Ist ja gut, man ist ja immer in einem wandelnden Prozess. Und er hat die Weitsicht gehabt und Stein auf Stein. Wir haben mit der Pflasterproduktion angefangen, ist ja das Herzstück von uns nach wie vor. Wir haben uns entwickelt. Das muss man einfach, um weiterzukommen. Und dann ist ja mein Großvater, der erzählt ja da nach wie vor sehr gerne drüber, wie er das eigentlich gehabt hat, diesen ersten Weg, weil sein Vater war vom Krieg schon so sehr gebeutelt, also er hat wirklich was auch miterlebt, auch wenn er jetzt nicht kämpferisch tätig war, aber er hat die Leute gesehen, wie sie zurückgekommen sind und dann hat er eben diese Bodenständigkeit auch, die, was ich selber genossen habe an der Erziehung, das ist, was jetzt über Generationen hinweg gegangen ist. Zu meinem Opa gesagt, du musst arbeiten und das erzählt er mir lieben gern, er wollte mal weggehen, jetzt mit seiner Frau, also damals hat er die Oma kennengelernt. Und dann ist sein Vater, hat er sich schon zusammengerichtet zum Vorgehen. Dann kam sein Vater am Hof und hat gesagt, ja, siehst du das nicht, wie viele Steine da am Hof liegen? Und er so, ja schon, aber er mich hat jetzt gern vorgehen. Sagt er, ja, sechs sind da oben. Dann sagt er, sagt das nichts. Ja, der Pleitegeier. Und dann der Opa, ja, dann hat er gesagt, er müsste jetzt die Steuer verkaufen. Dann hat er das auch noch gemacht. Dann bis spät in die Nacht hat er teilweise ist er bei Landwirt gesessen, hat Steuer verkauft, ist LKW selber gefahren. Sagt er, die Geschichte, die vergisst er nie, wenn er auf Straubing gefahren ist. Diese LKW, waren ja wahnsinnig untermotorisiert. Und Ladungssicherheit war damals
Weltreise.
Und Ladungssicherheit war auch fremd worden. Die sind aufgeladen worden mit Kies. Das ist ein Kies links und rechts rüber. Das war der Polizei aber egal. Das einzige Mal haben sie ihm aufgehalten, weil aus seiner Mulde hinten Wasser rausgetropft ist. Und das wollte die Polizei nicht.
Andere war quasi egal.
Ladungssicherheit, kein Thema. Und da sagt er, diese leichte Anhöhung, da wenn man von Straubing wieder Richtung Kamm fährt, ich weiß nicht, glaube ich, kurz vor Steuerwagen ist das.
Ja, es ist einmal, wo dann Doppelsprünge kommt, ja.
Ja, da hat er schon gesagt, er hat sich dann schon überlegen müssen, welchen Gang das er jetzt schaltet, weil wenn er sich verschaltet, dann kommt er den Berg nicht hoch und dann hat er immer so Klötze hinten gehabt mit Steilketten, dann, wenn er wirklich mal stehen geblieben ist, dass er die runterlegen hat können und dass er dann auf den Parkplatz weiterfahren können, dass er nicht wieder aussteigen hat müssen und die Klötze wegtun musste. Also sehr interessant.
Ja, spannend, aber hast du nicht für dich, also jetzt kamst du dann zurück, okay, du sagst, es war immer so Familienthema und das war für dich schon immer klar. Gab es für dich auch die bewusste Entscheidung, dass du überhaupt in der Region bleiben möchtest? Also viele, sag mal, in unserem Alter, jetzt sind wir also eine ähnliche Generation vielleicht, aber viele von uns gehen ja auch Richtung also Passau, München oder auch da deutlich weiter weg. War für dich nie das Bestreben, da wegzugehen oder war das damit in Regensburg schon gestillt, dieses, ich muss mal weg aus Kam und aus der Region zum Beispiel?
Also ich muss tatsächlich sagen, Regensburg war eine schöne Zeit. Man hat sich ja wirklich ausleben können und es war mal schön bewusst auch eine sogenannte anonyme Person da oben zu sein. Das war mal ganz interessant, weil du hast hier doch, wir sind am Land, jeder kennt jeden und das ist ja das Schöne. Und mir tat es sehr gut, mal wirklich, ich glaube, ich war insgesamt 6 oder 7 Jahre war ich in Regensburg hab neue Freunde kennengelernt, war wirklich eine super schöne Zeit, auch vom Vorgehen her, so wie man es sich eigentlich wirklich vorstellt. Und als dann irgendwann einmal der Anruf kam von meinem Vater und sagte, du pass auf, jetzt wäre es einmal Zeit, dass du in die Heimat zurückkommst, ich bräuchte Unterstützung in der Zentrale, dann ja, habe ich mir eigentlich schon dem Thema verwehrt und habe gesagt, ach, lass mir doch noch ein bisschen Zeit und hier in Ringsburg ist so schön. Und dann, ja gut, mein Vater war da nie so, dass er gesagt hat, jetzt musst du vorkommen, aber mir war dann durchaus die Botschaft bewusst. Und
war das Zeichen gesetzt.
Und ich muss aber sagen, ich finde Cham eine wunderbare Stadt. Also das sind meine Wurzeln, da ist mein Ursprung und für mich gibt's nichts anderes. Und das ist auch hier, wo ich sesshaft werden will, jetzt nicht nur wegen der Firma, sondern weil einfach hier diese Einfachheit von den Leuten her. Ja. Cham ist ja trotzdem ein Dorf, sage ich immer. Man kennt sich, man grüßt sich und das ist ja das Schöne. Und also ich muss sagen, ich wohne gern hier in Cham. Und
man kann ja sagen, Markus, die Welt ist ja noch in Ordnung eigentlich, ne? Ja. Mit allen Herausforderungen, die man jeder, glaube ich, gehen muss, aber es ist wirklich alles da. Also wir sind ja nicht aus Cham ursprünglich. Mein Vater war früher immer sehr Cham orientiert, ne? Mutter war dann eher Richtung Weiden orientiert, sage ich mal, so, wir wollen jetzt genau zwischendrin wohnen. Aber du hast in Cham eigentlich alles und wir verbringen ja auch unsere Freizeit in Cham, ob es einkaufen oder Kino oder essen gehen und so weiter. Also Cham hat wirklich alles, obwohl es keine Metropole in dem Sinne ist, ne? Aber zumindest ist es, glaube ich, ein starkes Mittelzentrum, wo einfach du nicht verlassen müsstest.
Ja? Nee, man muss ja die Vorteile von Cham schätzen, wie du schon sagst. Also wenn ich allein mal die Supermärkte anschaue, wie viele Supermärkte das wir haben, was wir für Möglichkeiten haben. Gut, diese Furtge-Location, die könnte ein bisschen mehr sein. Also wenn man mal in Ringsburg wohnt, ist okay, da fehlt die typische Bar, wo man reingeht, ja, bevor man irgendwo weiterzieht.
Ja.
Aber gut, aus dem Alter, ich brauche jetzt das nicht mehr jedes Wochenende, dass ich sage, okay, gehen wir mal Vollgas.
Und Regensburg ist ja nicht weit weg. Also
wir haben immer danach bestimmt,
ne, zu sagen, okay, dann fahren wir nach Regensburg oder fahren wir nach Nürnberg oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ja alles in dem Sinne machbar.
Ja, aber es ist ganz interessant, weil wenn ich dann so mal mit alten Schulkameraden mich auch mal austausche, es sind eigentlich wenig hier in Cham geblieben. Also wie du schon sagst, die meisten sind in irgendwelche Großstädte gezogen, Frankfurt, München, also wirklich Großstädte. Hm. Das Schöne ist, muss man wirklich sagen, gut, jetzt durch Corona leider etwas zurückgestellt, diese Weihnachtsfeiertage, wo man sagt, wo sie dann doch wieder alle so in die Heimat zurückkommen und dann so den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es ja dann diese Partys auch, wo man sagt, wie Moritz oder in mir, und man trifft auf einmal dann so viele alte Bekannte und das ist dann so schön, da mal wieder sich auszutauschen.
Ja, Kannst du dich noch erinnern, den ersten Tag, wo du hier reinkommen bist dann, in den, ich nenne es mal Tower, Sitzmann Tower, in den ersten Tag, wo du gewusst hast, okay, ab heute beginnt quasi jetzt irgendwie ein anderer nochmal Lebensabschnitt, obwohl ich ja schon in der Firma gewesen bin dann. Wie war denn der erste Tag für dich?
Ich kann mich da ganz genau erinnern. Das war, ja, typisch. Also, nachdem der Anruf kam von meinem Vater, ich soll wieder auf Cham kommen, dann wurde quasi die Zeit in Ringsburg abgebaut, bin dann hier in Cham ein Rhein-Mittelhaus gezogen. Dann kam der erste Tag und dann haben sie mir gesagt, quasi hier ist dein Büro, hier ist dein Schreibtisch, hier ist dein Computer. Okay, passt, Alter, super. Ja, dann sitzt du da, schaust aus dem Fenster und denkst, ja, könnt mir wenigstens mal jemand anrufen und fragen, wie spät das ist. Das Schwierige war, ich war in Regensburg tätig, du hattest deinen festen Aufgabenbereich. Du musstest Angebote schreiben, du hast Auftragsbestellung, du hast Ware bestellen müssen und dann kommst du auf Cham und hast gar nichts. Mhm. Also ich konnte in Cham wirklich keine Rolle erstmal einnehmen. Mhm. Aber gut Ding, weil Weile haben, man kann sagen, so nach einem halben Jahr kann man doch dann doch immer mehr in das Thema mit rein. Man wurde mehr mit einbezogen in Meetings, in Konferenzen, in Personalthemen. Also man wuchs dann auch mit seiner zukünftigen Aufgabe und umso länger jetzt die Zeit vergeht, kann man sagen, dass ich jetzt meiner Rolle als Junior immer mehr gerecht werde.
Mhm. Bevor wir zu deiner jetzigen Aufgabe ein bisschen kommen, aber du hast ja, glaube ich, auch so gut wie alles durchlaufen. Du warst, glaube ich, drüben im Werk, du hast Beton zusammengemischt, das heißt, du hast wirklich alles mal durchlaufen, hast du alles mal noch angesehen. Wie wichtig ist denn das, dass du als Junior auch alles verstehst, dass du nicht nur die Menschen verstehst, sondern auch die Prozesse verstehst? Ich habe dir eine, ich nenne es mal eine
brutale Vielfalt. Drüben ein Produktionswerk, hier quasi eher das Thema mit Schauraum, mit Bauelemente, Baustoffe, Baufachmarkt. Also es ist ja alles irgendwie da. Also wie arbeitet man sich da rein? Du kamst, sag ich mal, bei dem Vergleich in Regensburg waren damals 6-7 Leute, das kleine Team in einem Schauraum, sag ich mal.
Genau.
Hier warten auf dich 200 Menschen, knapp 200 Menschen und sagen, okay, jetzt ist der Juni-Chef da, los geht's. Also wie wichtig war es dir, auch da mal alles anzuschauen und da anzukommen, auch in der Firma?
Also die Erwartungshaltung war sehr groß damals, als ich gekommen bin. Einerseits war es sehr wichtig für die Leute, dass ein Junior kommt, dass die Nachfolge gesichert ist. Das löst auch was Positives aus. Mhm. Mein Ansatz war schon immer, wie gesagt, ich will alles selber anschauen, mitarbeiten. Ist auch dem Vorbild geschuldet von meinem Großvater, der auch alles machen musste und auch weiß, von was das er redet. Weil dann auch die Wertschätzung von den Leuten eine ganz andere ist, weil die sagen nicht, der sitzt jetzt irgendwann im Büro und redet von oben nach unten, das was ich sowieso, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann mit sowas. Weil ich will ja das verstehen, was die Leute ja machen. Das ist für mich ganz wichtig. Deswegen gab es für mich da nie eine Diskussion, mal ein Besen in die Hand zu nehmen, das Lager durchzukehren, einen Ferienjob, damals als Kindesalter schon. Dann habe ich bei uns, als es mal Probleme gab, dass der Mischmeister gesundheitliche ausgefallen ist, dann habe ich innerhalb einer Woche Transportbeton mischen gelernt. Das, wo andere einen Kurs machen. Gut, ich habe so Unterstützung gehabt vom Scheitinger Look.
Ja.
Das ist so, ja, das ist so Urgestein für uns.
So die lebende Legende.
Ja. Und der hat damals mit meinem Vater schon auf der Baustelle gearbeitet, der musste mal zwangsarbeiten und dann haben sie mal heimlich geraucht und wenn der Opa gekommen ist, dann hat der Look immer meinen Vater so gedeckt. Und ja.
Bist du mit allen per Du? Größtenteils wahrscheinlich, oder?
Größtenteils. Also ja. Für mich ist jetzt das klar, man soll immer diesen natürlichen Abstand wahren, aber ich finde trotzdem, dass man auch mit einem per Du einen gesunden Abstand
ja, und diesen Respekt nachhalten kann. Ne?
Und man merkt es auch wirklich in den Bereichen, wo ich jetzt gearbeitet habe, im Transportbeton, dann bei unserem Lager, ich habe einen Staplerschein, ich kann alles machen. Mhm. Das Einzige, wo ich jetzt noch nicht gemacht habe, aber das werde ich vielleicht auch noch irgendwann durchziehen, ist hinten bei uns in den konstruktiven Bereich mal an den Schalungstischen mitstehen und schauen, wie entsteht eigentlich so Doppelwand oder Filigrandecke oder Keller oder auch diese Stützen und Binder, was wir alles fertigen.
Ja.
Ist ja hochinteressant. Und das ist auch das Schöne an unserer Materie, dass man sieht, wie sich alles entwickelt.
Ja, und auch sichtbar dann wirklich, was ist als Produkt oder auch als Lösung dann
dementsprechend. Ja.
Ne? Mit der eigenen Flotte, wo dann alles rausgefahren wird und. Also es ist ein riesen Konstrukt eigentlich, was da steht, sage ich mal. Ja, in dem Sinne ist glaube ich, ganz, ganz spannend.
Und. Ja, es sind sehr vielfältige Aufgaben und weil mir das jetzt gerade noch sehr spontan einfällt, damals als ich in die Firma gekommen bin, da habe ich auch Aufgaben bekommen, die so keiner machen wollte. Das war, ja, das ist so typisch.
Abgeschoben an den Junior.
Ja, nein, also ein Thema, das bleibt mir nach wie vor im Kopf, das ist das Thema Datenschutz. Das hat so damals. Das kam so auf. Und weil der so, ja Philipp, da kannst du doch, da war nicht mehr. Und ich so in meinem, ja, klar, mache ich, wenn du das sagst.
Ja.
Aber mittlerweile habe ich es wirklich erfolgreich aufgegeben, weil Datenschutz und dieses sind ja zwei
dafür nicht vereinbare
Faktoren.
Also, dafür musst du leben. Das musst du eingraben, dafür musst du leben.
Und da bin ich der Falsche.
Ja, völlig Horror. Völlig Horror.
Absolut.
Und heute, was sind so heute deine Aufgaben, also deine jetzigen Aufgaben und ist auch vielleicht schon bei dir mehr geregelt, wo du weißt, pass auf, in 4, 5, 6 Jahren muss ich Bereiche übernehmen oder bekomme mehr Verantwortung. Also wie schaut so praktisch dein jetziger Alltag aus mit der Perspektive, die du auch vielleicht schon weißt?
So Bereiche ist bei mir immer schwierig zu sagen. Man muss von allen etwas wissen, dass man mitreden kann, das ist sehr wichtig. Das große Ganze muss man sehen. Klar, es gibt Schwerpunkte, wo man sich darauf spezialisieren kann. Aber wenn ich jetzt mal so den klassischen Tagesgeschäft oder Alltag sehe, ist wirklich Hauptthema Personal, Vertrieb und auch die operative, strategische Entwicklung. Die strategische, die ist immer meistens so am Jahresende, wo sagt man, wo geht man hin, was will man für Ziele für nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob sich was ändert in der nächsten Zeit. Gefühlsmäßig, mein Vater hat schon so eine Andeutung gemacht, naja, mit 30 Jahren beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Heißt
leichte Druck erhöhen.
Leichte Druck erhöhen, es könnte sich was ändern. Ich weiß aber wirklich nicht, das ist jetzt rein vermutungstechnisch, dass irgendwas im Hintergrund steht. klar, wenn man so den Werdegang auch von meinem Vater verfolgt, der ist damals 25 Jahre in die Firma gekommen, fertig mit dem Studium. Mhm. Ich wirklich schon im Kindesalter, also frisch auf die Welt gekommen. Ja, und dann umso älter, dass er wurde, und mit 40 Jahren hat er dann letztendlich die Geschäftsführung von meinem Großvater bekommen. Und ich weiß nicht, ich kann ihn nicht so einschätzen. Ich sage ihm immer wieder, er kann ruhig mal das ein oder andere Wochenende genießen. Er braucht sich da jetzt nicht mehr so runtertun. Ich bin ja da.
Und, das macht man auch als Familie, ne? Also, wenn es ja die Familieaufgabe ist, und bei euch hängt ja noch sehr viel mehr Sitzmänner und Sitzfrauen, sage ich mal, drinnen. Das heißt, die Aufgaben kann man, glaube ich, ganz gut verteilen, und du musst ja wirklich trotzdem auch, und glaube, heute mehr denn je, auch das Leben bewusster wahrnehmen. Ne? Das ist eine ganz andere Aufgabe wie vor ein paar Jahren noch, wo du einfach, ich glaube, dein Urgroßvater und Großvater mussten ja viel aufbauen. Ne? Jetzt geht es langsam rüber, okay, wie können wir es weiterentwickeln, das Niveau halten, ne? die Marktveränderungen, die euch ja auch betreffen, vielleicht kommen wir gleich darauf zu sprechen, mit Preisexplosionen und. Also ihr habt da, glaube ich, ganz andere Aufgaben, die vor euch liegen. Ne?
Marco, weißt du, das Schöne ist, dass ich eine sehr innige Beziehung zu meinem Vater und zu meinem Großvater führe. Bei uns werden Entscheidungen immer getroffen, wenn alle der gleichen Meinung sind. Mhm. Und da ist ja der Michel und die Monika dabei. Das ist ja das Schöne, wie du schon sagst, es sind ja sehr viele Zitzmänner.
Ja.
Sind ja die zwei Senior-Gesellschafter, dann mein Vater und dann die Moni als Gesellschafter. Und vielleicht bald ich, weil wer weiß, was da noch so kommt.
Ja.
Und ich muss sagen, die Rückendeckung, was ich von meinem Vater so bekommen habe, auch wenn ich jetzt in der Vergangenheit mal Entscheidungen getroffen habe in meinen jugendlichen Leichtsinn, wo man so sagt, die danach sich als nicht so toll oder klug herausgestellt hat. Er ist immer voll hinter mir gestanden und hat gesagt, okay, das hast du jetzt so gesagt, ich stehe hinter dir. Und das ist für mich das schönste Geschenk, was einem ein Vater machen kann, dass er einen vertraut und an einen glaubt.
Ja, und dann ist sofort auch die Kraft da, ne? Und der Rückenwind da, und dann fühlt sich auch vielleicht der Nächste, dann fühlt sich eigentlich nicht so eingeengt einfach. Ne? Also du kannst weitermachen, weil du weißt, okay, und ich sage auch immer so ganz ehrlich, also im Großen und Ganzen, was soll schon passieren? Also wann ist wirklich ein Problem, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und das merkt man, erinnert, ihr habt ja, wenn ich früher aus Außenstehenden immer so auf Sitzmann geschaut habe, dann erwartet man immer so rumschreiende Chefs, weil es alle am Bau arbeiten, alles Mögliche.
Aber es ist typisches
Klischee. Es ist ganz anders. Alle ruhig, alle mit einem respektvollen Umgang, alle sachlich, nach vorn denkend. Ne? Also das ist ein ganz anderes Feeling, wenn man bei euch näher dran sein darf, wie wenn man das von außen teilweise dann sieht. Oder wenn du mal vielleicht, und ich möchte jetzt keinen Lageristen dazu nahe treten, weil wenn du mal Lageristen ein blödes Fruchtloden loslässt, weil es so erwartest in der Branche und in der Szene, so ist es eigentlich hier gar nicht. Ne? Also auch hier im ganzen Verwaltungstrakt, sage ich mal, sehr ruhig, sehr sachlich, sehr aufgeräumt. Ne?
Das muss man aushalten. Wenn man am Bau geht bei uns, und bei uns ist der Ton etwas härter, ich kann da ein Lied davon singen. Ich weiß, die erste Reklamation, was ich mal gemacht habe,
da braucht das wohl nichts mehr.
Ja, da bin ich mal hingefahren und habe gesagt, das könntest du machen, so wie es immer ist.
Ja.
Und ja, da ging um Pflaster, das wo so kleine Löcher gehabt hat in der Oberfläche, Lunkern, sagt man da.
Ja.
Die dürfen ja gewisse Größe haben. Und da bin ich hingefahren und dann, die Bauherrin sehr verärgert. Und ja, ich habe versucht, das mit meiner Art wegzumachen. Und dann habe ich gesagt, ist jetzt an sich kein Reklamationsgrund oder Beanstandungsgrund. Und dann, man hat schon gemerkt, die waren sich einig, der Pflasterer und die Kundschaft und der erste Spruch, was danach dann war, sag einmal, wer meinst du überhaupt, wer du bist? Also, du bist ja der Allergrößer. Da musst du in der Situation einfach lächeln drüber stehen und sagen, das ist so am Bau.
Ja.
Und das ist ja noch harmlos, es gibt ja noch ganz andere Geschichten.
Also, es ist eine ganz einfache Sprache einfach. Aber ganz eigene, einfache Sprache.
Das ist das Schöne dran, weil das ist ehrlich.
Das ist ehrlich,
Und die sagen es der Knallhart ins Gesicht. Also, dieses hinterm Rücken, das mag ich sowieso nicht. Aber das, am Bau ist es wirklich so, entweder minkst du oder minkst du nicht. Und wenn sie nicht minkst, dann sagst du es
Ja, und du musst halt, glaube ich, immer, das wird auch schon vor allem drüben, eine Produktion vor allem Dingen, du musst da Respekt auch erarbeiten. Ne? Du musst ankommen, du musst arbeiten, die wollen sehen, wie du tickst, wie du arbeitest. Und dann irgendwann einmal, wenn es dann kippt, ne, das sagen, pass auf, der passt, wie er ist. Gut, du hast den Futter gehabt. Ich kannte mich als Kind eher schon. Ne? Das heißt, für die ist es einfach schon schön, wenn da der jetzt mit oben auf der Mischellage steht und wie auch immer. Aber ich glaube, das muss erwachsen dann in dem Sinne. Ne? Und du musst dann den Respekt irgendwann holen in dem Sinn. Aber wenn wir gerade so bei dem Thema auch sind, ganz spannend, dieses, weil du auch sagst, du bist schon in Personalverantwortung und bist nah an den Menschen dran. Pflegst du einen, sage ich mal, sehr bewussten Führungsstil oder machst du das eher unbewusst aufgrund deiner Werte, aufgrund deiner Tugenden? Oder ist für dich wirklich so Führungsstil für dich was ganz Bewusstes, was du auch bewusst wahrnimmst, was du bewusst gestalten möchtest und dass du auch vielleicht möchtest, dass manche auch das bewusst so wahrnehmen, wie du quasi Menschen führen möchtest?
Ich finde das immer ganz interessant, weil in der Schule werden da ja diese klassischen Führungsstile vermittelt. Das sind drei. Ich persönlich muss immer sagen, mich jetzt da festzusetzen und dafür einen zu entscheiden und die Konsequenz durchzusetzen, ist für mich persönlich der falsche Ansatz. Wenn ich jetzt sage, wir haben unsere Gruppe, sind wir bei ca. 270 Leute mittlerweile, unsere Firmengruppe Zitzmann mit Obi und Kammer Bauplan und etc., da ist jeder Mensch anders. Jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit und will auch anders da geführt werden. Mhm. Und für mich ist da wirklich so der Kooperative oder dann auch, wie gesagt, diese Führungsstil, wo man erst eingreift, wenn Fehler passieren, mit den zwei kann ich mich wirklich identifizieren oder eher identifizieren. Weil dieses klassische Autoritäre, das mag ich nicht. Also ich versuche immer einen partnerschaftlichen Wert, das ist auch einer unserer Markenwerte, mit den Leuten zu führen und immer in einem Gespräch nie von oben nach unten. Klar, es gibt mal Situationen, da musst du quasi diese Rolle einnehmen, aber
auch da geht es um Respekt.
Ja, also man versucht immer auf einer gleichen Ebene zu sein und das ist mir persönlich ganz wichtig. Und ich glaube, das merken auch die Leute bei uns, dass sich keiner fürchten muss, wenn er einen Fehler macht. Wie gesagt, wir sind ein mittelständisches Unternehmen und da ist uns auch die Mitarbeiterkultur sehr wichtig. Und wir genießen ja auch einen guten Ruf als Arbeitgeber hier in der Region. Jetzt anhand diesem Markenprozess, was wir ja auch vor einiger Zeit gestartet haben, sind wir da am besten Weg, um einfach diese Kultur aufrecht zu erschaffen.
Ja.
Klar ist nicht leicht, aber das, wen sage ich das schon?
Ja, aber ich glaube, das ist ganz spannend. Ich glaube, du hast auch nie die Entscheidung treffen müssen, ab wann du was abgibst, oder? Das heißt, du kamst in ein Unternehmen, wo die Verantwortungsbereiche ziemlich klar schon definiert waren. Das heißt, du bist auch gut geübt in Abgeben dann wahrscheinlich.
Bei der Größe muss man mittlerweile wirklich seine Leute haben, wo man drauf vertraut. Das ist bei uns der Fall. Also mein Vater hat da sehr gute Vorarbeit geleistet. Auch das, was Zitzmann heute darstellt, das ist gewachsen und das baut man nicht von heute auf morgen alles auf. Wir haben zwei Niederlassungen, Schwarzenfeld und Regensburg und die Zentrale und dann haben wir noch nebenbei konstruktive Fertigteile, dann noch eine Baufirma, also Baufirma übertrieben gesagt, Modernisierung, Kammer Bauplan mit Schlüsselfertigen und Fliesenverlegung. Und wenn du da deine Bereiche nicht klar definierst oder absteckst, irgendwann ist zu viel und du brauchst für die Bereiche gute Leute. Und ich kann mich jetzt glücklich schätzen, dass ich wirklich sehr gute Leute an der Hand habe. Das heißt im Handel, unser Herr Stefan Reischer, unser Prokurist im Vertrieb.
Auch sehr lange gedient eigentlich.
Eine Koryphäe auf dem Gebiet. Also wirklich.
Auch lange da. Also selbst ich kenne, sage ich mal, die Hauptführungskräfte, sei es unten auch in der Verantwortung als Teamleiter oder sei es auch, sage ich mal, in der Verwaltung, die sind alle schon immer da. Ja. Also ich glaube, das ist ein ganz stabiler Anker, was hier quasi auch vielleicht sogar in so einer Art Covid-Pandemie, glaube ich, viel hilft, wenn man einfach so ein eingeschworenes Team ist und weiß, okay, wie tickt der eine, wie tickt der andere, man kann sich, glaube ich, ein bisschen auffangen gegenseitig. Ich glaube, das ist ganz wertvoll. Ne?
Auch jetzt ganz neu dazugekommen ist unser Herr Stefan Saleski, pflege ich auch einen sehr guten Umgang. Ist jetzt unser Werksleiter im Betonwerk, ist der Nachfolger von unserem leider verstorbenen Oberberger.
Ja.
Und ganz frisch ist auch noch Verstärkung im Bereich Betrieb und Logistikkämmer, der Herr Ettel Herbert. Wenn ich jetzt alle so zusammenfasse an einen Tisch, kann man sagen, das ist ein Kreis, da kann man sich verlassen drauf und da kann man sich einmal fallen lassen und das Vertrauen genießen und
ich denke, ist ja eine brutale Mannschaft, ne? Also ist wirklich stark
brutal.
Und meinungsstark und trotzdem sehr im Kontext immer gleich, sage ich mal. Ne? Also man glaube, ihr seid auch, das haben wir auch schon mal festgestellt, ihr seid auch sehr, sehr streitfähig. Ne? Also ihr könnt auch mal streiten, aber es bleibt immer normal, es bleibt immer ruhig, es bleibt immer sachlich. Ich glaube, das ist ganz wichtig dabei.
Ne? Ja, emotionale Ausbrüche gehören dazu.
Ja,
also wer nicht emotional ist, der fühlt nicht oder sonst.
Ist irgendwas. Nicht bei der Sache dabei, muss auch sagen, in dem Sinn. Ja.
Und also da, ich traue mir da wirklich zu sagen, dass wir sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind. Ich kann viel lernen. Ich muss das jetzt auch annehmen, das, was ich jetzt, diese Werte, was ich da vermittelt kriege. Und muss dann natürlich dran denken, wie geht es weiter mal. Bei mir irgendwann mein Nachfolger da ist, ich erziehe ja dann quasi den Sohn des Sohnes
wieder. Ja, aber den Staffelstab dann immer weitergeben. Ja. Hängt auch was dran. Ne? Ja, ist schon. Auch wirklich was dran. Lass uns mal ein bisschen einsteigen, ganz kurz in den allgemeinen Baustoffhandel, euer Baufachzentrum. weil du doch schon lange dabei bist eigentlich und du hast, sage ich mal, die Haupteinschläge bezüglich Digitalisierung, bezüglich jetzt Covid, bezüglich auch, sage ich mal, zunehmende Fachkräftemangel, der ja eigentlich von Jahr zu Jahr spürbar irgendwie härter wird. Wie verändert sich diese Branche und wie nimmst du das wahr und wie gehst du auch in die Branche die nächsten Jahre?
Das ist immer eine sehr interessante Frage. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt und es passieren so viele Veränderungen, auf die man gar nicht mehr so schnell reagieren kann. Also das ist wirklich eine Herausforderung. Und man merkt das auch so, dieses allgemeine, dieses Energie, was auch draußen ist. Also dieses Jahr ist ja wieder brutal. Also letztes Jahr war schon brutal und wie du sagst, diese äußeren Einflüsse wie Covid. Auf einmal kommt Covid. Kann mich noch daran erinnern, in China ausgebrochen, mir noch gesagt, ach, was will denn das in Deutschland? 2 Wochen später waren wir in der Pandemie.
Ja,
also
ja.
Da sieht man mal, wie schnell, also moderne Kriegsführung schaut für mich so aus.
Ja.
Man setzt ein Virus und tut einen Computer ausschalten.
Ja,
dann habe ich, dann ja. Let's get ready.
Ja.
Aber ich denke, das ist ein branchenübergreifendes Problem, das Thema Digitalisierung. Wir haben verschiedene Generationen jetzt, die ineinander greifen. Wir haben die sogenannten Digital Natives und wir haben die Babyboomer. Es sind zwei ganz verschiedene Ansätze.
Ja,
und
ja.
Die zu vereinen, jetzt auch bei uns in der Firma, es haben ja gewisse Werte schon definiert und sind auch Werte gewachsen. Und, aber die Babyboomer haben andere Wertansätze wie jetzt diese Digital Natives.
Mhm.
Und das ist jetzt nicht nur bei uns im Baustoffhandel, das ist wirklich branchenübergreifend. Und deswegen sehe ich das auch so, der Baustoffhandel kann sich zwangsläufig auch dem Thema Digitalisierung nicht zu verwehren.
Mhm.
Wir haben Fachkräftemängel.
Mhm.
Fachkräftemangel.
Mangel,
genau.
Ja, ja.
Und man muss Prozesse verschlanken.
Mhm.
Und ich beschreibe das immer so wie ein Kampf gegen Windmühlen.
Mhm.
Wenn man mal versucht, Veränderungen anzustoßen, dann heißt es meistens, warum, wieso, weshalb. Das haben wir jetzt Jahre so gemacht, das hat ja funktioniert, warum müssen wir es jetzt ändern? Das ist eines der meistgenanntesten Sätze.
Ja, ja.
Klar, Veränderungen tun weh, man muss seine Komfortzone verlassen, aber wenn man es mal verlassen hat, kann was wunderbar Neues entstehen.
Und dann geht es ja auch komischerweise. Ne?
Also und es tut auch nichts gut.
Und ist auch nichts Schlimmes. Ne? Also es kann auch Spaß machen. Natürlich ist es, wenn du deinen gewohnten Pfad unterwegs bist und deinen Alltag, sag ich mal, jeden Tag so gestaltest, wie du bisher auch gemacht hast, ist es einfacher, ne? und wahrscheinlich auch angenehmer. Aber trotzdem braucht man einfach auch diesen Weg nach vorne immer, auch in neue Themen, sage ich mal. Ne?
Ja, Thema Digitalisierung hat bei uns natürlich auch einen hohen Stellenwert und haben uns natürlich auch intensiv damit beschäftigt. Ich weiß noch, damals haben wir ELO, wird das bei uns genannt. Das ist ein Programm quasi, das papierlose Büro. Ich bezeichne es mal als papierloses Büro. Früher war das so, bekamen wir die Rechnung von unserem Verband Eurobaustoff oder von Außenstehenden, die Eingangsrechnungen per Post, so wie es üblich war. Und dann wurde das Original oben in der Buchhaltung aufgehoben und dann wurde quasi eine Kopie erstellt und mit dieser Kopie wurde das dann in die Fachabteilungen gegeben zum Prüfen und dann musste der seinen Stempel drauf machen, dass der Preis passt und der hat das geprüft mit dem Lieferschein und die Auftragsnummer dazu schreiben vom Warenwirtschaftsprogramm. Also sehr umständlich. Und wenn ich das dann einmal so überspitzt sage, dann gab es irgendwann eine Kopie vor der Kopie, weil der hat ja dann auch wieder eine Kopie gemacht für seine Unterlagen und dann kam ELO und ich weiß, das war ein bisschen vor meiner Zeit, ich habe das nur am Rande mitgekriegt, aber das war damals schon so ein Mammutprojekt, das einzuführen. Unternehmen, gewachsene Prozesse gefestigt und dann auf einmal sagen, okay, wir machen das alles nur über den Computer. Aber es funktioniert. Und das Schöne ist jetzt, ELO ist nicht mehr wegzudenken. Also wir haben erst vor ein paar Wochen das Problem gehabt, dass durch ein Update von Java, wo ja auch mit dem Cyberangriff war, ist unser ELO nicht gegangen mal für ein paar Tage. Das war eine Katastrophe. Buchhaltung war handlungsunfähig. Also sehr interessant. Und wenn ich jetzt so auch Thema Neubau unserer Ausstellung, was mir, ich muss immer wirklich überlegen, 2022, ja. Letztes Jahr, im März haben wir es eröffnet, im November vor 2 Jahren haben wir angefangen und umzubauen. War ein langer Schritt zum Überlegen, wir sind viel rumgefahren, haben uns viel angeschaut, machen wir es nicht, wie entwickeln wir uns? Das sind ja alles so strategische Themen, die kannst du ja von heute auf morgen nicht entscheiden.
Ja, ja.
Und da kam dann auch ganz klar der Input von unserem Verband. Alle Leute, ihr müsst Thema Digitalisierung mitbedenken, auch in der Ausstellung. Und dann haben wir uns da so ein Modell angeschaut, das nennt sich Ausstellung Digital. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Wir haben da bei uns drei Fernseher in der Ausstellung integriert. Der größte ist im Fliesenbereich, dann Bauelemente und dann im Farbstudio. Mhm. Da kann quasi der Verkäufer mit dem Kunden hingehen und kann das ausgewählte Produkt, sei es jetzt eine Fliese, sei es jetzt eine Zimmertür, sei es ein Pflasterstein oder sei es ein Parkettboden, auf den Bildschirm legen und kann der Kunde sich mal so einen ersten Eindruck verschaffen, wie schaut eigentlich meine Fliese aus oder ja. in der Fläche mal, weil das Schwierigste ist, so muss das ja nicht aussagekräftig, ja, sagen wir es mal ehrlich.
Ja.
Und das versucht dieses Tool abzubilden und das geht aber viel weiter. Also da hängt eine KI mit hinten dran, eine künstliche Intelligenz, wo quasi du daheim privat, sag jetzt mal, du stehst in deinem Wohnzimmer und sagst, ich möchte jetzt da so ein Laminat tauschen in ein Parkett, machst ein Bild, ladest es hoch und kannst dann quasi dein Produkt, was du bei uns im Schauraum ausgesucht hast, da reinlegen. Das Programm schneidet dann die Sofa alles aus und dann siehst du mal, wie wirkt dieser Boden überhaupt.
Ne?
Und, ja. und das kannst ja. du im Bad machen, das kannst du mit die Dachziegel machen, du kannst es mit Haustür machen, man kann es mit Garagentore machen.
Ja.
Das ist so vielfältig und da sieht man wieder, auf welchen Weg, dass wir uns bewegen aktuell. Also wie schnelllebig das ist und was Thema Digitalisierung auch bei uns im Baustoffhandel betrifft.
Ich würde gerne mal
wenn ich jetzt so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern darf, das ist unser aktuelles Projekt, ist im konstruktiven Bereich, allerdings nur für die Gewerblichen, weil wir ja da eben Leute fehlen an wichtigen Stellen und da gibt es jetzt von unserem ERP-Anbieter quasi eine Möglichkeit, dass der Kunde einen Zugriff auf unser Warenwirtschaftsprogramm bekommt, natürlich nicht im vollen Umfang. Und da sieht er dann quasi seine letzten Rechnungen, Lieferscheine, er sieht den Produktionsstatus, fehlen noch Freigabepläne, wie weit ist das Teil, das Fertigteil im Auslieferungsstatus, also ganz interessant und das spart natürlich den Kunden wieder Anrufe.
Ja, ja.
Jetzt, wenn der Kapo draußen auf der Baustelle steht und sagt, man kriegt jetzt überhaupt mal Doppelwand,
ja.
man muss ich meinen Beton stellen, dann geht der eine und sagt, aha, okay, die ist so und so weit, ich kann jetzt ungefähr planen.
Also einfach Transparenz schaffen, einfach
ja.
in dem Sinne. Was eigentlich für die Branche völlig neu ist, ne?
Ja.
Für manche völlig nachvollziehbar und völlig auch, glaube ich, auch gebraucht wird. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft blickst, Was wird denn für dich wichtig in Zukunft? Sei es, war für dich, bist du eh privat und dann beruflich ist ja für dich eins wahrscheinlich, ne? Also wirst du es auch nicht so differenzieren können.
Nee.
Aber was ist denn für dich so wichtig für die nächsten Jahre? Auf was kommt es denn für dich an?
Ich sage einmal, so die Aufgabe, was zukünftig meine sein wird und die von meiner Großcousine Monika ist, dass wir den Betrieb so weit rüsten, dass er gewappnet ist für die Zukunft, dass auch die kommenden Generationen einen Nutzen davon haben. Weil für mich persönlich der Name Zitzmann muss weiter bestehen. Diesen Grundstein, was mein Großvater gelegt hat, der muss weitergehen. Komme, was wolle. Man kennt die Zeiten, die sind mal hoch, dann sind es tief, mal hoch. Das ist ganz normal.
Ja.
Aber ich wünsche mir schon für die Zukunft, dass das mit dem gleichen Herzensblut oder Herzensangelegenheit weitergeführt wird, wie ich die Energie oder mein Vater oder mein Opa oder mein Urgroßvater da hineingebracht haben in das Unternehmen.
Und du kannst ja wirklich schon gesehen, jetzt bist du wirklich kurz vor die 30.
Ja.
Das heißt, du kannst dich bestimmt noch mindestens 30 Jahre auch deine Firma prägen. Das ist eine lange Zeit, was auf dich zukommt.
Marco, ich würde sogar, soweit natürlich meine Gesundheit das alles zulässt, man steckt da nicht drin, man weiß ja nicht, wie man sich auch gesundheitlich entwickelt und was der Chef da oben für Pläne
hat. Alles so kommt.
Das Universum
und
aber die Messlatte ist sehr hoch, weil wenn ich jetzt meinen Opa anschaue, der wird jetzt 83 Jahre, ist nach wie vor im Geschäft jeden Tag.
So alt müssen erstmal wir alle werden.
Ja, ist wirklich so. Und ist aber natürlich nicht mehr im Operativen oder sonst was. Er hat eher so diese beratende Funktion.
Ja, aber eine Meinung auch noch. Ne?
Aber die ist sehr wichtig für uns alle, weil...
Okay, dann hast du schon 50 Jahre vor dir. Tut mir leid, Philipp.
Naja, wer weiß, wie weit die Medizin ist. Also ja, ich denke... Die Firma und ich, wir werden immer eins sein.
Ja, ja.
Das ist oft, bekommst am Sonntag Anrufe, mich stört ja das nicht, ich finde das schön und du pass auf, wie schaut es aus nächste Woche und sonst
ja,
so.
Ja.
Diese klare Differenzierung, gut, man muss das auch lernen, man muss auch mal sich für sich eine Zeit herauspicken. Das ist für mich eigentlich ist immer so ein Weichmacher, für mich ist es schwierig, dass ich mich da bewusst mal ausklinke, weil man hat ja immer so die Respekt oder das, ja, die Vorbildfunktion gegenüber den Mitarbeitern, dass man sagt, ja, wenn die das leisten, dann muss ich das auch leisten. Sei es ein Samstag. Es wird heiß diskutiert, oh, immer diese Samstagsarbeit etc. Für mich ist das so schön. Also ich gehe am Samstag 6 Tage Zwar nur bis 12 Uhr oder mal länger, aber das ist einfach so, du merkst ja, die Leute freuen sich und schätzen das wert, hallo, der lässt uns jetzt nicht nur arbeiten, der kommt selber.
Ja, du musst arbeiten. Natürlich auch mitgehen, also dementsprechend, ne? Ja,
absolut. Und das ist auch wieder ein ganz anderes Thema Respekt, Vorbildfunktion.
Ja, ja. Ist es auch die Kultur, die du weiterhin prägen möchtest, diese Vorbildrolle einnehmen und ja, auch wirklich, ja, einfach als Führungskraft anzubieten, du kannst meinem Weg auffolgen, weil dir, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, auch von den Werten, die du praktisch vertrittst, auch von der Art und Weise, die du vertrittst. Also welche Kultur willst du so die nächsten, ja, vielleicht mal 5, 10 Jahre prägen? Weil die kann man, glaube ich, beeinflussen. Was nachkommt, sagst du auch, vielleicht ist irgendwas gesundheitlich, vielleicht kommen andere Einflüsse von außen wieder dazu, sage ich mal, wie auch immer. Aber so die nächsten 5 oder 10 Jahre, welche Kultur würdest du praktisch gerne prägen im Unternehmen? Oder welche hast du für dich schon geprägt und willst du praktisch fortführen?
Sehr interessante Frage. Ich würde es auf jeden Fall so belassen, wie es jetzt ist, weil wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Immer diese gleiche Ebene suchen, vorleben, machen, mit angreifen, mit anpacken. Einfach, dass die sehen, dass man sich als nichts Besseres fühlt. Mhm. Also ich denke, diese Kultur, was wir auch geschaffen haben in unserem Markenprozess, mit diesem Next Orange, wie es bei uns heißt, ist der richtige Weg. Auch dem geschuldet, weil man sich mittlerweile als Arbeitgeber beim Arbeitnehmer bewerben muss. Und man muss nicht nur sagen, hallo, ich bin Sitzmann und du hast jetzt das und das, sondern es ist viel weitgreifender. Und der entscheidende Unterschied ist ja wirklich, unsere Produkte sind 1:1 austauschbar. Mhm. Ob der jetzt zum Mitbewerber fährt oder bei uns, das ist egal. Sagt Zement.
Ja, ja.
Und was wir immer versuchen, auch den Leuten nahe zu vermitteln, ist, diese Willkommenskultur, wo wir auch erarbeitet haben.
Ja, ja.
Wie fühlt sich ein Kunde, wenn er reinkommt?
Kunde und Mitarbeiter, ne?
Ja,
also auch dieses offene Türen lassen ab in den Chefs, ne? Und sagen.
Man muss sich über den Service hinwegsetzen.
Ja,
und wenn so ein Kunde kommt und sagt, ich baue Haus, es ist das schönste Thema.
Ja.
Es ist
auch, lebensprägend.
Wenn es gut läuft, einmal in seinem Leben Haus. Und unsere Aufgabe muss das sein, dass wir dann quasi dieses Einkaufserlebnis für den Kunden so positiv gestalten, dass er sagt, wow, danke. Mhm. Und das muss aber jeder verstehen. Das sind Zahnräder, die ineinander greifen.
Ja.
Das ist angefangen
von der
Planungsabteilung bis hin zum Verkäufer, der die Türen verkauft, bis hin zum Lageristen, der die Ware herrichtet und der LKW-Fahrer, der das auf die Baustelle fährt.
Ja, absolut. Ja.
Und wenn da ein Rädchen schwächelt, schwierig.
Ja. Jetzt vielleicht kannst du uns daran erinnern, ich war damals live dabei. Du schaust mir jetzt schon ganz komisch an, was kommen wird. du hattest damals ja auf einer der mittlerweile regelmäßig stattfindenden Orange Nights deinen ersten großen, nennen wir es Auftritt, oder nicht Auftritt, aber die erste große Rede auch zu halten. Damals waren es, Kinogröße, glaube ich, waren 200 Sitzplätze. Und ich glaube, die Sitzplätze waren eben nicht ausreichend. Also müssten 220 Menschen gewesen sein, 230 Menschen gewesen sein. War das damals für dich so mal erstes prägendes Erlebnis, vor der kompletten Mannschaft offiziell zu sprechen als Philipp Zitzmann vor deinem Vater Thomas? Warst du sehr nervös?
Ja, also nervös. Also es ist lustig. Ich glaube, jetzt war gestern aber erst wieder über das Thema gesprochen. Ja, Orange Night. War ein sehr prägendes Ereignis für mich, ja. Als damals diese Planungsphase, da warst ja du wirklich live dabei auch.
Da warst du aber dann 26 oder so, oder?
Ja, war ich noch nicht alt.
25, 26 warst du da. Mhm.
Ja. Und mein Vater so gesagt hat, Philipp, das wäre mal ein Thema für dich, da kannst du jetzt mal, sag ich mal, in Erscheinung treten. Ich natürlich, klar, machen wir. Ich muss sagen, als dann dieser Moment gekommen ist, ich wurde immer kleiner. Und dann ist dieses Come Together gewesen in diesem Vorraum. Dann wollen die Leute mit einem reden, aber man hat selber einfach keinen Kopf mehr dafür und ist nicht aufnahmefähig, weil man sieht einfach nur, fuck, ich stehe jetzt da gleich.
Ja, und muss sagen, und ich kenne ja alle schon. Also,
ja, und die haben alle die Erwartungshaltung, was erzählt uns der jetzt? Und dann war ja das Highlight, ich hatte ja da so ein Mikrofonbügel quasi, so ein Headset verkabelt dann an meinem rechten Ohr. Und wir haben ja so ein Lied eingespielt, eine Meinung haben von Andreas Gabriel, weil das zu dem Zeitpunkt damals sehr gut passte, dahinter stehen, eine Meinung haben. Und das war ja auch wieder unser Markenprozess, wo wir dann weiter fokussiert haben. Und dann ist mir im Nachhinein so hören kommen, Ja, wir haben jetzt alle gewartet, dass du noch anfängst zu singen. Also da, okay, das glaube ich, erspare jetzt allen Beteiligten, aber dieser Moment, als dann ja, der erste Satz, meine Stimme war sehr piepsig. Das ist gleich das erste Wort.
Aber ich glaube glaub auch, das war dann wirklich bloß für dich so. Ja, das Außenstehende geil, war das alles ganz
normal. Ja, doch. Es, und Marco, ich sage es ja eins, jeder, der das 8. Kino in Kaum kennt.
Ja, ja.
Du stehst da unten im Mittelpunkt.
Ja, alles sind aufgereiht vor dir.
Ja, ne? Und alle schauen dich an.
Auf Augenhöhe.
Und, ne? Und dann siehst du noch deine Mom, die voller Emotionen im Publikum sitzt und den Tränen sehr nahe ist.
Ich muss sagen, Mutter, Vater, Onkel, Opa, alle. Und die meisten kennen ja bloß, sage ich mal, in Anführungszeichen noch den kleinen Philipp.
Ja, genau.
So, und auf einmal steht der praktisch unten. Das heißt, ja, genau, der Ausbruch. Und alle kennen einen. Ne? Und alle schauen in dem Moment, also 240 Augenpaare schauen dann auf dich und warten, was der Juni-Chef von sich gibt für die nächsten Jahre.
Ja, das war damals unsere Zitzmann-Akademie.
Ja, genau. Vorstellung
gemacht habe. Und das ist ganz interessant, weil Thema Baustellenhandel, wie verändert sich das? Da habe ich damals schon über Berufe gesprochen, wo ich sage, die wird es in Zukunft geben, wo wir jetzt noch nicht wissen, dass es sie geben wird.
Ja, ja.
Und siehe da, was es jetzt alles gibt, E-Commerce-Kaufmann, ich weiß nicht. Es ist ein wahnsinniges Spektrum an neuen Berufen, was da kommt.
Ja. Wie ging es dann nach dem der ersten großen Keynote?
Der erste Schluck vom Bier war hervorragend. Ja, man hat dann schon gemerkt, wenn man redet, man wird immer sicherer.
Ja, genau.
Man muss dann gewisse Dinge einfach ausblenden. Und ich war dann wirklich froh und habe mir gedacht, okay, schlimmer kann es nicht werden. Siehe da, nächste Orange Night bei uns am Lager. Oh, ich war mir aufgeregt wie im Kino. Also ich habe mir gedacht, also irgendwann muss doch jetzt mal ruhiger sein. Dann weiß ich mir hinten und bei den Ütongsteine rumgegangen und habe mir gesagt, okay, was mache ich und was sage ich? Und ja, aber.
Wobei die Feuertafel geil war schon sehr extrem. Also wirklich in einem Kino so all abgedunkelt, die Spots auf dich, ne, dann mit Filmbegleitung, währenddessen und so weiter.
Also alles sehr emotional.
Das, genau. Und ich glaube, das war schon eine harte Feuertafel. Also das kann man auch einfach machen.
Ja, aber ich bin schon immer jemand gewesen, der Herausforderungen liebt und schätzt. Und Ich ziehe das dann durch.
Einfach durch.
Ja, halbe Sachen gibt es nicht. Also wirklich.
Ja.
Dem Motto bleibe ich treu und das kann ich nur immer wieder untermauern.
Ja, ja. Wenn wir langsam zum Abschluss kommen, Philipp, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das, dass wir jetzt noch ein paar so grundsätzliche Fragen immer unseren Gästen stellen. Und ich möchte dann anfangen. Wir haben insgesamt 5 Fragen. Eine davon ist eine Frage, die ja von unserem vorherigen Gast kommt. Die kommt zum Abschluss. Die erste Frage ist, auf was bist du denn so richtig stolz?
Stolz
auf
meine Familie,
auf
meine Mitarbeiter, ja, und auch eine gewisse Selbststolz auf mich.
Muss man, glaube ich, haben.
Ja.
Also muss man, glaube ich, haben.
Gesunden Selbstliebe,
gesunde
Selbstliebe.
Ja, genau. Und was macht dich, sage ich mal, zeitgleich in dem Bezug demütig?
Oft das Verhalten. Wenn ich jetzt diese Corona-Pandemie sehe, am Anfang war es mehr ein Zusammenrücken. Jetzt ist es eher eine Spaltung der Gesellschaft. Ich äußere mich zu dem Thema auch überhaupt nicht. Das ist jedermanns Eigenentscheidung. Aber man merkt schon, was so ein politischer Einfluss machen kann.
Wo du einfach machtlos bist.
Wo du machtlos bist. Ja, und in solchen Zeiten muss man als Mensch, und da muss die Menschlichkeit wieder hervorstellen, muss man zusammenrücken und muss sagen, pass auf, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen, ganz bekannter Sänger. Also von dem her.
Ja, den gleich muss man sich ab und zu wieder mal öfter anhören.
Ja.
Ne? Das würde uns ganz gut tun.
Und man kann sich ja ruhig mal selber demütigen, dass man einfach mal so Selbstreflexion macht und sagt, war das jetzt gut, war das nicht gut, was ich gemacht habe.
Ja.
Einfach mal wieder Erden am Boden der Tatsachen zurückholen und mal sich selber kritisch hinterfragen.
Ja.
Das für mich auch gehört dazu, man muss sich ja mal demütigen.
Ja, ja. Was willst du in deinem Leben noch lernen?
Das Leben ist ein ständiger Prozess. Man lernt nie aus. Es ist wirklich so. Ich habe gemeint, mit der Schulzeit ist vorbei. Nichts mehr lernen. Aber
da ging es los, ne?
Falsch gedacht.
Da ging es jetzt los.
Und man muss offen sein. Und wie gesagt, die Herausforderung ist, die Welt ist sehr schnelllebig und wir müssen mit dem Schnelllebigen einfach umgehen können. Früher war so die Frage, was wollen wir vor der Welt? Jetzt muss man sich vielleicht so fragen, was will die Welt von uns? Welche Veränderungen müssen wir noch durchleben? Was müssen wir für Krisen durchmeistern? Und man muss immer, ich sage mal, in seiner Mitte, in seinem Vertrauen bleiben und die Dinge auf sich zukommen lassen, wie sie kommen, weil man kann sie eh nicht beeinflussen.
Und anders wird es auch nicht mehr. Ne? Also ja. Wenn ich sage, aufmaß zu Bekannten, Freunden, Kunden, Partner, wie auch immer, die, wo sich einfach so eine ältere Zeit zurückwünschen, also nicht in Bezug auf, wir müssen irgendwie stehen bleiben, sondern früher war es ruhiger, es war weniger Information, ne? War alles anders und so weiter und die Zeiten kommen auch nicht mehr zurück. Also man muss, glaube ich, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft immer, wie du alles wahrscheinlich meinst, diesen eigenen Mikrokosmos gestalten, so gut wie es geht, schauen, was kann ich beeinflussen und den Rest musst du so annehmen, wie er kommt. Also du kannst dich auf keine Pandemie vorbereiten.
Nee, ja? Wie man schon sagt, die Vergangenheit, die ist Vergangenheit, die kann man nicht mehr beeinflussen. Was jetzt Zeit ist, die Zukunft. Und da kann jeder kann sich die so gestalten, wie er will und das jeden Tag aufs Neue. Ja, weil er kann jeden Tag eine neue Entscheidung treffen, wo er sagt, will ich oder will ich nicht. Und das muss man so als großes Ganze immer sehen.
Wenn er die Aufgabe annehmen möchte,
das muss
du musst
man muss empfänglich dafür sein.
Genau, ja, also. Absolut. Jetzt die letzte Frage, die dich jetzt erreichen wird, und zwar von unserem vorherigen Podcast-Gast, dem Alexander Prinz, dann besser bekannt gewesen eben als der YouTuber der dunkle Parabelritter. Und der fragt dich quasi als unbekannte Person, für wie nachhaltig hältst du dich und was tust du dafür? Also ein Trendthema. Ich will mal so, um dir mal ein bisschen Zeit zu geben, um nachzudenken, wahrscheinlich kein Trendthema, sondern einfach kein Nice-to-have mehr. Ich glaube, das wird ein Must-have. Also die Nachhaltigkeit, an die müssen wir uns ja alle irgendwo mehr rangewöhnen. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Prozess für die Zukunft.
Das auf jeden Fall. Man sieht ja, was passiert mit unserer Umwelt. Welche Einflussfaktoren spielen da so tagtäglich ein? Die entscheidende Frage aktuell ist auch, wenn es so im Automobilbranche, fahre ich Diesel, bleibe ich bei E-Auto. Hat auch wieder was mit Thema Nachhaltigkeit. Das hat ein Thema Nachhaltigkeit bei uns im Baustoffhandel was zu tun. Allein diese Müllentsorgung oder die Müllanhäufung, was wir haben, das gehört für mich auch für Thema Nachhaltigkeit.
Ja. Auch der Baustoff an sich quasi, ne?
Thema Baustoff, guter Stichwort. Ja. Jetzt ein Thema Nachhaltigkeit im Transportbeton. Es wird Zeiten geben, wir haben es vor 1,5 Jahren gesehen, es gab kein Kies mehr. Und Kies ist ein wichtiger Rohstoff für den Beton. Und man muss sich da wirklich mit Themen beschäftigen, wie kann ich das auffangen, weil irgendwann ist dieser Rohstoff auch erschöpft, dieses Vorkommen. Und da wird es dann Sachen geben, die wir jetzt gar nicht so am Schirm haben. Aber Beton wird nach wie vor ein beständiges Fundament sein, weil auf den werden Häuser gebaut, Fundamente. Klar, es kommt Thema 3D-Druck. Es werden in Mailand erste Häuser in 3D-Druck gebaut. Auch aufgrund des Fachkräftemangels.
Ja,
gewöhnungsbedürftig, weil das Haus hat keine Ecken.
Ja.
Also für Feng Shui ideal, wenn jemand das mag.
Ja.
Aber der kann nur diese runden Kreise immer fahren. Also Thema Nachhaltigkeit auch im Transportbeton, ganz, ganz interessantes Thema. Es wird ja, wenn man so ein bisschen die Politik verfolgt, auch mit der grün angehauchten Politik, man merkt ja, da passiert ja was, da ist Umdenken drin. In der Gesellschaft.
Ja, ja.
Und das betrifft auch Thema Bauen. Auch Thema Baustoffe, auch alles. Also,
und für dich persönlich, weil es war gerade die Frage in allemal gemeint, also wie nachhaltig hältst du dich oder wie nachhaltig hältst du das, was du tust?
Also ich versuche im Privaten sehr nachhaltig nicht überspitzt zu leben, aber bewusster zu sein, was Thema Müll jetzt im Privathaushalt, wenn man oft so sieht, was an Lebensmitteln weggeschmissen wird. Ich habe mir schon mal anhören können, warum gehst du jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen? Ich bin alleine und ich kaufe dann das nur ein, was ich ja wirklich verwerten kann. Der tägliche
Bedarf da in dem Sein.
Und auch als Respekt gegenüber den Tieren und sonst was, das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ich bin jetzt nicht Vegetarier oder so, um Gottes Willen, also ich mag gerne Fleisch auch mal essen und sonst was, aber einfach bewusster.
Das ist ein gutes Wort, glaube ich. Ja, das Bewusste. Ja. Ich glaube, das Bewusstsein muss dafür steigen. Das versuchen wir auch mehr zu verankern. Und das nicht dieses nachhaltige Leben, sondern bewusste Leben. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Wort werden, dass wir uns manche Themen einfach auf eine gewisse Augenhöhe holen, ne, und das für uns ein bisschen anders bewerten vielleicht künftig. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor dahinter.
Auf jeden Fall dein vorheriger Gast eine sehr schwierige Frage gestellt. Das ist sehr schwierig jetzt zu greifen oder irgendwie zu formulieren.
Ja, und die kann sich aber vielleicht mal jeder für sich selber auch beantworten. Ja. Ne? Also viele warten immer auf meine Hörer, was sie dann Spannendes sagen, aber ich finde es immer spannend auch, stell auch mal dir selber die Frage und schaffe ein eigenes Bewusstsein dafür, wie es du damit umgehst in dem Sinne.
Also ich kann mir jetzt da nur bedanken für die Frage. Ich hoffe, ich habe sie in irgendeiner Weise ein bisschen erfüllen können, was er hören wollte. Also.
Ja. Sehr gut. Fritz, zum Abschluss darfst du ja meinem nächsten Gast oder Gästin eine Frage stellen. Welche Frage würdest du einem dir unbekannten Menschen stellen?
Schwierig. Ich finde immer so Persönlichkeitsentwicklung ganz entspannt, ganz gespanntes Thema. Was muss er machen, um das Beste aus sich herauszuholen?
Sehr, sehr spannende Frage, nehme ich mit. Das heißt, du musst den nächsten Podcast anhören,
ja, klar. Wenn
du die Antwort hören möchtest. Philipp, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich durch. Erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Super,
cool. Die ist danke. Ja auch in dem Sinn kostbar. Wir sehen uns ja wieder, davon gehe ich mal in dem Sinn schwer aus. Vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns Gast gewesen bist.
Sehr gerne.
Und mal schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen an Feedback geben. Ich glaube, es ist ganz, ganz spannend, weil ich ja auch einige kennen werden aus der Region.
Ja, ne? Ich bin sehr gespannt und jeder, der mich kennt, bitte seid ehrlich, auch wenn es gnadenlos ist. Ich will den richtigen Schmerz dann fühlen.
Genau, also Feedback immer gerne her.
Ja, gerne.
Philipp, dann dir noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank.
Danke, Marco, wünsche ich dir auch und bis dann.
Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de.